vierte Halbzeit.
Da sind wir wieder. Eine neue Woche bedeutet auch eine neue Folge der vierten Halbzeit, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Thomas Schulzke sitzt neben mir. Thomas, erstmal danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Zum zweiten Mal in zwei Wochen.
Ich wollte gerade sagen, ist jetzt nicht dein Comeback. Du saßt letzte Woche hier an Ort und Stelle mit der Kollegin Katja Wehrland. Da habt ihr vor allem über deine neue alte Rolle gesprochen. Ja. Habt aber zum Abschluss auch schon mal auf das Derby Aplerbeck gegen Türksburg geblickt. Über einen der beiden Vereine sprechen wir hinten raus ein bisschen intensiver, ja. Über Türksburg-Dortmund. Da hat sich dann irgendwie abseits vom sportlichen Geschehen doch viel getan irgendwie in den letzten Tagen. Das wollen wir einmal zusammenfassen, einordnen, ein bisschen in die Zukunft blicken. Wollen aber, glaube ich, mal mit positiven Nachrichten starten, denn wir dürfen jemanden zurückbegrüßen, den wir in Dortmund, glaube ich, bestens kennen und der war auch nie weit weg, hat den kurzen Weg nach Lünen gemacht, ist ab jetzt aber wieder in Dortmund tätig. Um wen geht es, Thomas, und wo greift er jetzt zu?
Wir reden über Reza Hassani. Ich glaube, den kennt fast jeder im Dortmunder Amateurfußball. Ist, glaube ich, sehr, sehr beliebt bei vielen, vielen Menschen. War hier viel unterwegs bei vielen Vereinen in Dortmund. Kemminghausen, Türkspor war er zum Beispiel. Brünninghausen, dann der Abstecher, wie du gesagt hast, zum Lüner SV, da wo er jetzt aufgehört hat in dieser Saison. Und er ist zurück, ja. Und ein bisschen so back to the roots, zu seinen Wurzeln. Erst beim Eichlinghofen. Und er ist ja jetzt sportlicher Leiter, aber er kommt nicht alleine. Christian Bonefeld, zuletzt oder aktuell noch Trainer der Frauenmannschaft in Eichlinghofen, rückt auch noch mit rein ins Duo. Oder es ist, glaube ich, ein Trio. Ne? Sie haben ja schon einen sportlichen Leiter. Sie machen es dann zu dritt. Und Reza ist zurück. Ich glaube, der Dortmunder Sport freut sich, weil er einfach, ich sag mal, ein kommunikativer Mensch ist, ein sympathischer. Ja. Er bringt gute Stimmung, weiß sehr viel. Ne? Also das ist jemand wirklich, der viel, viel hört, viel, viel verbreitet. Also da kann sich der Dortmund Amateurfußball definitiv freuen, dass Reza zurück ist.
Der auch sehr, sehr erfolgreich war. Ist jetzt beim Lüner SV ein bisschen früher geendet, das Kapitel, als geplant. Aber er geht als Tabellenführer. Wenn wir uns zurückerinnern an seine Zeit in Brünninghausen, da ist er auch früher gegangen als geplant. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat Brünninghausen auch noch ganz, ganz oben mitgespielt. Bringt auch dann für Eichlinghofen einfach ein Riesennetzwerk noch mit.
Definitiv, wenn du siehst, in welchen Ligen er auch unterwegs ist, das passt ja auch perfekt zu Eichlinghofen. Letztlich muss man, glaube ich, sagen, er ist ja überall früher gegangen. Jetzt bei Lüner SV ist er früher gegangen, obwohl die Mannschaft auf dem ersten Platz steht. Davor bei Brünninghausen gab es auch den großen Knall im Winter, als er dann gegangen ist. Er ist bei Türksport damals früher gegangen. Da kam ja Dimi Kalpakidis plötzlich. Er und Kevin Großkreutz waren da ein bisschen angepisst, als der kam, weil es irgendwie nicht abgesprochen war. Da war er auch früher weg. Aber da, wo er seine längste Zeit hatte, seine beste nicht, weil er überall eigentlich erfolgreich war, war ja eigentlich Eichlinghofen. Da war er 10 Jahre lang. Er war der Spieler, er war der Trainer, war da super erfolgreich. Also da kann ich mir vorstellen, dass er da jetzt ein bisschen länger bleibt und dass es vielleicht nicht so ein unschönes Ende gibt. Wobei jetzt beim Lüner SV hat er offiziell gesagt, dass er, ich glaube aus privaten Gründen, dass ihm das so viel geworden ist, er geht, das habe nichts Großes mit dem Verein zu tun. Nehmen wir mal hin, so sein Statement, kann man sich irgendwie als Außenstehender oder jemand, der ein bisschen zwischen den Zahlen mitbekommt, was da los ist, eher nicht so nachvollziehen, weil wenn er als sportlicher Leiter geht, kurz danach Rafik Halim oder kurz davor ist auch Rafik Halim schon als Co-Trainer gegangen. Danach hat Giovanni Schiattarella beim Lüner SV gesagt, am Ende der Saison wird er nicht mehr Trainer sein. Wegner auch nicht als Torwarttrainer mehr. Und wenn komplette Führungsriege aufhört als Tabellenerster, dann kann es wahrscheinlich nicht so gut laufen beim Lüner SV. Du kennst dich da viel besser aus. Du warst doch früher Lüner Reporter für die Ruhrnachrichten.
Den Ruf des Lüner SV, den kennt, glaube ich, auch jeder hier in Dortmund. So das Gegenteil von einem Verein, in dem man ganz in Ruhe arbeiten kann. Und ich glaube, keiner der gerade von dir genannten hat eine groß offizielle Begründung irgendwie abgegeben. Also es waren viel zeitliche und private Gründe, die da irgendwie angeführt wurden. Ist aber auch kein Zufall, dass Rafik Halim, nachdem er keine Zeit für den LSV hat, jetzt ja. Oberliga-Trainer bei Erpelbeck ist und dass Reza Hassani jetzt auch sehr schnell wieder tätig ist beim TuS Eichlinghofen, der sich brutal gut entwickelt, muss man sagen. Ne? Nach dem Aufstieg läuft es sportlich richtig gut, haben da, glaube ich, ein Riesenpolster nach unten, dass man sich da überhaupt keine Gedanken machen muss, dass der TuS Eichlinghofen nächste Saison nicht weiter Landesliga spielen würde. Aber auch drumherum ist jetzt mit Reza Hassani viel passiert. Kevin Großkreuz, der jetzt für Eichlinghofen spielt.
Das hat mich aber ein bisschen überrascht. Ich war noch nicht hier, aber ich habe es natürlich immer verfolgt. So TuS Eichlinghofen, so der geerdete Verein, viele Fans im Hintergrund, viele Leute arbeiten mit. Das, dafür steht ja der Club so ein bisschen, dass sie dann wirklich so Kevin Großkreuz holen, so ein bisschen diesen Fame mitnehmen. Das hat mich schon arg gewundert. Oder ist das für dich schlüssig, dass er da hingegangen ist? Oder dass sie ihn geholt haben?
So jetzt rückblickend ist es für mich schon durchaus sinnvoll. Aber du erinnerst dich bestimmt auch an unsere spekulative Berichterstattung. Da gab es ja die Ankündigung von Kevin Großkreuz. Hier in ein paar Tagen werde ich meinen neuen Verein verkünden. Da hatten wir einen Artikel, in dem wir, glaube ich, 7-8 Vereine genannt haben, die es werden könnten. Eichlinghofen war nicht dabei. Das hat uns auch alle komplett überrascht. Aber vielleicht ist das jetzt gerade der Schritt, den der Club gehen will, so ein bisschen aus dem Schatten hervortreten möchte, sportlich mit dem Aufstieg in die Landesliga. Aber sich jetzt auch nochmal ja, auf anderen Ebenen attraktiver machen für neue Spieler, für neue Sponsoren und da ja, langfristig vielleicht noch weiter nach oben zu schauen.
Das ist ein guter Faktor natürlich, ne? Wenn Kevin Großkreuz da ist, natürlich ein Magnet für Sponsoren, wie du es gesagt hast. Das öffnet dir vielleicht nochmal ganz andere Türen natürlich. Auf der anderen Seite Christian Bohnefeld, der andere neue sportliche Leiter, der dazukommt, ist so für die Talententwicklung und Scouting zuständig. Und Marc Neul sagt, glaube ich, im Text von Alexander Nehle, dass man das Team ja auch ein bisschen verjüngen will, man junge Talente sucht und so. Da brauchst du dann wahrscheinlich auch so einen erfahrenen Kopf wie Kevin dabei, wenn du wirklich verjüngen willst. Und ein bisschen Klasse besitzt du ja noch als ehemaliger Bundesligaspieler. Auch wenn es da, glaube ich, ein paar kritische Stimmen schon aus der Westfalenliga damals gab, hatte das Niveau oder nicht. Aber er kann natürlich so ein Landesligist aus meiner Sicht noch weiterhin führen.
Das auf jeden Fall. Und er ist ja dann auch irgendwie ein Stück weit Magnet vielleicht für junge Spieler, die ja zu seiner besten Zeit als Profi irgendwie gerade in dem Alter waren, wo man genau diese Leute irgendwie bewundert hat und im Fernsehen gesehen hat. Und wenn man dann die Möglichkeit bekommt, mit so jemandem nochmal zusammenzuspielen, dann ist das vielleicht auch der ausschlaggebende Grund, dann zum TuS Eichlinghofen zu gehen und nicht, weiß ich nicht, zu einem anderen Verein.
Genau, war ja auch viel mit Reza unterwegs, ne? Die waren zusammen mit Kemminghausen, die waren in Türkspor, waren die ja dann auch zusammen. Ob sie sich noch so gut verstanden haben zum Schluss, weiß ich nicht. Aber sie haben zumindest schon zusammengearbeitet ein paar Jahre und kennen sich, weil er wird ja auch so ein erster Ansprechpartner sein, Multiplikator für den Verein sein und die beiden werden sich da wohl zusammenraufen und versuchen, was Gutes aufzubauen, weil Kevin einfach zieht, wie du sagst, die jungen Spieler, wenn du gute junge Spieler ansprichst und sagst, wir haben Kevin Großkreuz, das hilft, definitiv.
Ist das für dich gerade alles zusammen das Signal, TuS Eichlinghofen in ein, zwei Jahren in der Westfalenliga vielleicht oder zumindest offensiv in der Ansage, dass es dahin gehen soll?
Also groß rausposaunt haben sie es meiner Meinung nicht, dass eben das große Ziel Westfalenliga ist. Sie haben ja wirklich etliche Jahre gebraucht und hatten ganz, ganz viele Anläufe überhaupt in die Landesliga zu kommen. Ich glaube, unter Hassani-Zeit haben sie es ja schon probiert. Sie haben es immer wieder probiert. Und ich glaube, den Weg, den sie jetzt gerade gehen, ist richtig super. Sie stabilisieren sich, stellen sich breiter auf als Verein. Ich kann mir vorstellen, also von den Strukturen her, was sie da aufbauen mit dem Vorstand, mit der sportlichen Leitung, mit dem Coach, glaube ich auch, der das echt gut macht bisher, entwickeln sich dahingehend, dass sie echt ein stabiler, guter Landesligist werden und dass man irgendwann bereit sein kann, den nächsten Schritt zu machen. Nicht nur sportlich, sondern auch von den Strukturen her, wie sich der Verein aufgebaut hat. Nachher kommen wir ja zu Türkspor. Da war das vielleicht nicht so der Fall. Die haben einfach nur auf den Sport geguckt, ganz schnell hochzukommen. Und die Strukturen sind gar nicht mitgewachsen. Und bei Eichlinghofen sieht man ihren Plan. Die machen es nicht nur sportlich und die Strukturen sind auch für die extrem wichtig. Deswegen haben sie drei Leute jetzt in der sportlichen Leitung, verschiedene Aufgaben und das lohnt sich dann.
im Winter jetzt auch noch mit Marvin Schuster verstärkt. Das ist ja auch, glaube ich, ein Spieler, den man eher in der Westfalenliga sehen würde als in der Landesliga. Deswegen stimme ich dir da voll zu. Schließen wir das Thema Dusel Eichlinghofen an der Stelle ab und gehen eine Liga weiter nach oben. Denn auch beim FC Brünninghausen gab es in dieser Woche Neuigkeiten. Mhm. Die Berichterstattung hast du selbst in der Hand gehabt. Gib uns auch da mal ein Update, was da in dieser Woche passiert ist.
Ja, wir hatten letzte Woche schon den Tipp bekommen, Anfang der Woche, Carsten Droll hört auf als Trainer, es soll alles durch sein. Habe mich dann informiert, habe mit Horst Thieling gesprochen, den zweiten Vorsitzenden. Er sagte mir am Telefon, das ist nicht noch, es ist noch nicht durch, wie ich darauf käme. Und nach meinen Infos war es zu dem Zeitpunkt, war es schon durch. Horst Thieling meint, nein, er muss es wissen, er ist der zweite Vorsitzende. Aber dann kam jetzt aber Montag, habe ich dann Carsten Droll dann nochmal persönlich angerufen. Er hat gesagt, ja, es ist offiziell, er ist weg. Er hört auf als Trainer. Wie sagt man schön, einvernehmlich, aber wenn man länger sich mit ihm unterhalten hat, ist das nicht so einvernehmlich, sie stellen es so dar, aber wenn er sagt, mir lag ein Vertragsangebot vor, ich habe es dann aber nicht angenommen, weil wir andere Ansichten haben Richtung Zukunft, dann waren sie ja wahrscheinlich nicht auf einem Level, hatten die gleichen Vorstellungen und der Verein hätte ihn ja auch gerne gehalten. Und deswegen muss der Club jetzt auf die Suche gehen nach einem neuen Coach. Abermals im letzten Winter gab es einen großen Bruch. Dann Munir Bassani hat es ja dann als A-Jugendtrainer übernommen. Und zu dem Zeitpunkt, als die Trainer damals gegangen sind, haben sie noch um den Aufstieg gespielt. Und dann am Ende waren sie froh, dass die Saison rechtzeitig zu Ende war. Sonst wäre es vielleicht sogar noch ganz nach unten gegangen in die Landesliga. Jetzt Carsten Droll kam, hat ja auch einige neue dazugeholt vor der Saison. Der musste
im Grunde den ganzen Kader neu zusammenstellen. Also da ist nicht mal eine Handvoll Spieler, glaube ich, geblieben, die letztes Jahr schon für Brünninghausen gespielt hat.
Ja, und jetzt müssen sie wieder anfangen zu suchen. Und Timo Janisch, unser Kollege, hat das ja Ganze weitergedreht dann noch für uns. Weil, wie geht's weiter? Das ist natürlich die große Frage, ne, beim FC Brünninghausen. Letztes Jahr mussten sie ja noch mal alles neu umkrempeln, alles neu aufbauen, alles für die Saison neu machen. Und jetzt gibt es natürlich auch viele Fragezeichen. Der Trainer ist weg. Der sportliche Leiter, der offiziell nie sportlicher Leiter war, Thomas Behlke, gab es ja eine Bestätigung vom Verein selbst, dass der auch nicht mehr zur Verfügung steht. Ich glaube, Detlef Severit hat zwischendurch auch noch mal ein bisschen beraten geholfen. Den gibt es auch nicht mehr in Brünninghausen. Deswegen stellt sich jetzt irgendwie die große Frage, wer stellt diese Mannschaft zusammen? Wer spricht mit den Spielern? Wie geht es in der Zukunft weiter? Wer sucht den Trainer? Es gibt keine sportliche Führung.
Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation, wenn man dann noch bedenkt, wie Brünninghausen gerade sportlich dasteht. Jetzt haben sie im Vergleich zum letzten Jahr immerhin noch ein Team, das Westfalenliga-Tauglichkeit zumindest teilweise bewiesen hat in der Hinrunde, haben noch ihren Trainer. Wie müsste es aus deiner Sicht in Brünninghausen jetzt vom Prozedere her laufen, dass man früh wieder irgendwie ein bisschen weniger sorgenvoll in die Zukunft blicken kann? Ist da die Trainerfindung, eine schnelle Trainerfindung, das ganz Entscheidende?
Ja, das Entscheidendste ist gerade aktuell. Also die Spieler müssen ja auf der einen Seite den Klassenerhalt sichern. Das schaffst du natürlich dann am besten, wenn du dich am besten für diesen Verein und für die Mannschaft motivieren kannst. Wenn du heute als Spieler irgendwie dastehst und gar nicht weißt, spiele ich nächstes Jahr noch da? Wer ist überhaupt mein Trainer? Setzt der auf mich? Kommen schon andere Vereine, hört man ja auch, die haben ja auch talentierte Spieler, entwicklungsfähige Spieler, sie sind ja auch noch sehr jung, sind ja auch interessant und vielleicht gibt es schon Vereine, die dran sind an den Jungs, machen den Angebote. Und sie wissen selbst nicht, wie es mit Brünninghausen weitergeht. Vielleicht fehlen dann am Ende dann 3, 4, vielleicht 5 oder 10%, die du brauchst im Abstiegskampf, um diese Klasse am Ende zu halten, dich für diesen Club zu zerreißen, weil du weißt, du bleibst hier, du hast ihm zugesagt, es gibt ein gutes Konzept für die kommende Saison, du freust dich auf den neuen Trainer, deswegen, das ist echt elementar aktuell beim FC Brünninghausen, dass sie so schnell wie möglich einen Trainer präsentieren. Natürlich ein jetzt im Club passt. Horst Thieling hat mir gesagt, es ist wichtig, er muss zum Jugendkonzept stehen, weil sie sehr auf die eigene Jugend setzen und auf junge Spieler. Aber ich glaube nicht, dass sie sich jetzt irgendwie noch einen Monat Zeit lassen können. Dann wird es echt problematisch. Beginn der neuen Saison ist ja auch nicht mehr so weit entfernt. Carsten Greu ist noch richtig heiß. Ja. Der hat gesagt, er will sich hier nicht mit dem Abstieg verabschieden. Er ist super gerne nach Dortmund gekommen. Er meint, das war schon immer so ein Ziel. Kam ja zuletzt, glaube ich, Wiemelhausen, genau. Hat er in die Oberliga geführt. In der Oberliga dann war vorzeitig das aus, als sie, glaube ich, Tabellenletzter waren oder Vorletzter waren. Dann musste er damals gehen, war immer außerhalb unterwegs und Dortmund hat ihn immer gereizt und hat ihm richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, wenn es ein gutes Angebot aus Dortmund gibt, wird er auch in Dortmund bleiben. Er hat gesagt, er mag hier den Amateurfußball, diese Community, wie wir berichten und was hier los ist und die Stadtmeisterschaften, das imponiert ihn. Trotzdem sagt er dann freiwillig Brünninghausen ab als Trainer, obwohl sie ihn halten wollen. Sagt auch einiges. Aber er ist heiß, er will die Klasse unbedingt halten und hat nochmal richtig angezogen im Winter. Hat so ein bisschen erzählt vor der Saison, Fitness war überhaupt nicht so gut. Es gab Laufpläne für die Spieler. Seine Worte waren so akribisch, wurden die nicht abgearbeitet. Und deswegen läuft man jetzt im Winter zusammen halt die Meter, um topfit zu sein. Das macht sich jetzt bemerkbar, auch wenn die Ergebnisse nicht überragend sind, die sie aktuell haben. Er sieht, die Mannschaft ist fit, sie entwickelt sich weiter. Und er sagt, die Einzelqualität der Spieler ist so groß, wenn sie als Team auftreten, werden sie am Ende die Klasse halten. Aber zu der Eingangsfrage, also sie müssen eine schnelle Einigung mit dem neuen Trainer finden, um der Mannschaft, den Spielern eine Perspektive zu zeigen.
Ja, das ist ja jetzt auch gerade die heiße Phase, in der alle Mannschaften für die nächste Saison planen. Die meisten sind sogar schon sehr, sehr weit fortgeschritten in der Planung. Und wie du schon sagst, wenn jetzt nur noch mal 3-4 Wochen ins Land ziehen, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da der ein oder andere Spieler sich vielleicht schon für einen anderen Verein entschlossen hat, der ihm genau das bietet, was gerade in Brünninghausen fehlt, nämlich eben diese Perspektive. Glaubst du denn, dass Brünninghausen die Klasse hält am Ende?
Boah, schwer zu sagen. Ich glaube, die nächsten Wochen sind echt entscheidend. Zum einen, welche Perspektive wird den Spielern geboten, dass sie den hundertprozentigen Ehrgeiz haben, diese Klasse zu halten? Und natürlich, wie starten sie jetzt mit Erfolgserlebnissen oder Rückschlägen? Und ich glaube, wenn es passiert, einen schnellen Trainer, der die motiviert, also motiviert dahingehend, dass es nächste Saison gut weitergeht. Und wenn sie gut starten, dann glaube ich schon, dass sie das Potenzial haben. Es sind 2 Punkte zum Nicht-Abstiegsplatz. Das heißt, die Hinrunde war nicht gut. Ja, sie war eher schlecht, wenn du mit 14 Punkten auf dem Abstiegsplatz stehst. Aber es ist nicht aussichtslos und es ist alles drin. Und da sind mehrere Mannschaften unten auf einem Level. Deswegen ist es realistisch und die Wahrscheinlichkeit ist da, dass sie die Klasse halten.
Mhm. Wir haben gerade das Trainerprofil schon mal so ein bisschen umrissen. Vielleicht direkt einen Kandidaten im Kopf. Du darfst kurz überlegen, mir ist nämlich gerade jemand eingefallen, während wir gesprochen haben. Du hast nämlich den Abgang von Carsten Droll in Wiemelhausen angesprochen. Mhm. Sein Nachfolger war Hamza El Hamdi, der jetzt ja zusammen mit Rafik Halim in Upperbeck Coach, wo aber auch klar ist, so, das geht bis Sommer, bis zum Ende der Saison und dann ist Schicht, dann übernimmt Magnus Niemöller. Mhm. Wäre Hamza El Hamdi vielleicht sogar einer für Brünninghausen, ist selber jung, kommt aus Dortmund und hat Hombruch in der Jugend gecoacht, sucht vielleicht auch so eine anspruchsvolle Aufgabe, die Brünninghausen, glaube ich, ohne Zweifel ist.
Würde passen, glaube ich, ne? Also so wie du es mir jetzt gerade verkauft hast. Wenn es so Brünninghausen verkaufst, glaube ich, werden sie drüber nachdenken. Oder wenn sie gerade zuhören, rufen ihn gerade an. Vielleicht haben sie noch schon angerufen. Also es wird passen, ne? Vom Profil her, vom Typ her. Du hast gesagt, 19 Trainer bei Hombruch. Das heißt, die jungen Spieler, die jetzt ihr erstes oder zweites Jahr jetzt gerade bei Brünninghausen haben im Seniorenbereich, die wird er ja auch alle persönlich kennen. Weil es ja der Nachbar ist. Die Jugend von Brünninghausen ist ja auch in all den Jahren gewachsen. A-Jugend spielt noch Landesliga. Ich glaube, die haben die ganze Landesliga gespielt. Ist ja auch gut, immer wieder Spiele hochgekommen. Also es wird, glaube ich, vom Profil passen. Wir haben auch ein bisschen rumgesponnen, schon hier Sonntag, wer kann es sein? Und Tommy Gerner ist hier durch die Räume geflogen, weil der jetzt im Westhofen aufhört, sich im Dortmunder Fußball richtig, richtig wohlfühlt.
Auch so ein charismatischer Typ ist, der schnell Leute für sich einnehmen kann.
Genau, das, was Brünninghausen ja auch gerade so ein bisschen fehlt, oder? Also gefühlt ist es, sie arbeiten gut mit der Jugend, sind in der Westfalenliga, haben sich stabilisiert ein bisschen, stehen zwar im Abstiegskampf, aber irgendwie so dieses Gesicht des FC Brünninghausen könnte ich die jetzt nicht nennen. Wer ist das aktuell? Ne? Carsten Droll ist auch sehr neu, tritt auch nicht so in Erscheinung irgendwie wie so ein Thomas Gerner. Er ist nicht so ein impulsiver Typ, eher so ein analytischer, glaube ich. Carsten, also ein sympathischer Typ, jetzt ein paar mit ihm telefoniert. Aber so dieses Gesicht des Clubs, das gibt's nicht. Oder habe ich eins vergessen?
Nee, das gibt's, glaube ich, nicht, weil auch viele Spieler, die man immer mit Brünninghausen in Verbindung gebracht hat, ich denke da an Leon Broder zum Beispiel, die sind halt auch alle jetzt nicht mehr da. Deswegen tut so ein Typ wie Tommy Gerner vielleicht auch dann in der Hinsicht dem Verein sehr, sehr gut.
Ich würde es ihm auch zutrauen, aber wenn ich mich jetzt zwischen so dem Trainertyp Elhamdi oder gerne entscheiden müsste für diese Mannschaft, ich würde, glaube ich, Elhamdi sogar nehmen.
Vom Profil, das Brünninghausen.
Der wird es gut passen. Für die Außendarstellung und sich zu präsentieren, wäre natürlich Thomas Gerner der Bessere.
Dann brauchst du vielleicht noch, oder brauchst du eigentlich zwingend als Westfalenligist noch einen sportlichen Leiter,
ja,
den Brünninghausen auch nicht hat. Also da gibt es einige Baustellen, die gerade noch offen sind und die der Verein, glaube ich, möglichst schnell schließen muss.
Oder du machst die englische Version mit dem Teammanager, der Trainer und sportlicher Leiter ist. Ist natürlich auch möglich, aber es muss halt, wie wir es gesagt haben, einfach jetzt schnell gehen.
Ja, dann sind wir, glaube ich, gespannt, was da in den nächsten Wochen passiert. Ich glaube, das wird nicht mehr lange dauern.
Nein.
Sprechen wir vielleicht eher über Tage als Wochen. Dann geht's zum dritten Verein, den ich gerade einmal am Anfang schon angerissen hatte, Türkspor Dortmund. Mhm. Ganz kurz, erstmal sportlich der Abstecher. Blicken wir in wenigen Momenten auf das Derby einmal zurück. Ja. Ich weiß, dass du mit Katja schon drüber gesprochen hattest und ihr habt unter anderem auch über unsere Community-Umfrage bei Instagram kurz gesprochen, und wenn ich es richtig im Kopf hatte, waren es zu dem Zeitpunkt 68%, die auf Sieg Aplerbeck getippt hatten.
Ich hatte 70, glaube ich, sogar gesagt.
Genau, du warst sehr, sehr nah dran. Nicht nur diese 68% waren überrascht, vor allem von der Deutlichkeit. Du wirst auch wahrscheinlich überrascht gewesen sein.
Ja, ich habe es mir angeguckt, das Spiel. Also im Stream habe ich es mir angeguckt bei uns. Ich war zum einen überrascht, wie charakterstark diese Türkspor-Mannschaft ist. Also nicht, dass sie Charakter hat, dass sie wirklich nach diesem Rückschlag und diesen Meldungen, die es alle in der vergangenen Woche gab, also mit dem Insolvenzantrag, zu dem wir gleich noch kommen, und dann spielst du gegen Aplerbeck. Die haben das erste Spiel, glaube ich, locker 4-1 gewonnen gegen Fintrop Barmenol. Türkspor selbst zum Auftakt gegen Schermberg 0-3 verloren. Eigentlich sprach alles für den ASC. Und wenn man sich dieses Spiel angeguckt hat, also fast von der ersten Minute an war Türkspor das bessere Team, bei dem du sofort gemerkt hast, die wollen dieses Derby unbedingt gewinnen. ASC war super lethargisch, überhaupt nicht gefährlich nach vorne hin, kein Durchsetzungsvermögen. In den zwei Kämpfen haben die Türkspor-Spieler mehr gebrannt als die von Aplerbeck. So ein Maxi Prodel hat beim ASC natürlich gefehlt. Es gab am Anfang, glaube ich, eine Chance durch Opoku, glaube ich. So ein Prodel macht die vielleicht weg, aber hätte Muschelkette, also das ist völlig egal. Türkspor hat das Spiel hochverdient gewonnen am Ende mit 4-1. Auch in der Höhe verdient gewonnen, weil es einfach die klar bessere Mannschaft war, ehrgeiziger, hatten einfach richtig Bock auf das Spiel, und das hat man gesehen.
Das ist durchaus bemerkenswert aufgrund der Ereignisse vorher. Auf der anderen Seite kannst du natürlich gerade in so einem Spiel dann super diese jetzt erst recht und wir gegen alle und jetzt zeigen wir es allen, dass uns das überhaupt nicht juckt, was hier um den Verein passiert. Alle reden über uns, aber wir, wie man so schön sagt, geben die Antwort auf den Platz. Und Türkspor hat ja in den Derbys gegen Aplerbeck eigentlich immer gut ausgesehen. Also das Hinspiel hatte ich gesehen in Aplerbeck. Da verliert Türkspor auch, also fühlte sich an wie eine Niederlage aus Türkspor Sicht, das 1-1 durch ein ganz blödes Tor in der Nachspielzeit. Da war es insgesamt schon ein Spiel, das eher auf Augenhöhe stattfand, in dem Türkspor aber auch den Sieg eher verdient hätte als Aplerbeck. Aber ja, so wahnsinnig überrascht musste man dann vielleicht im Endeffekt doch gar nicht sein, weil Türkspor es ja eigentlich immer wieder bewiesen hat, in diesen Spielen richtig zu brennen. Aber ganz selbstverständlich war es dann wiederum auch nicht.
Selbstverständlich war es auf keinen Fall. Fluktuation war ja auch noch da im Winter ein bisschen bei den Spielern. Aber trotzdem haben sie es echt gut hinbekommen. Alin Klajic hat wohl die richtigen Worte gefunden in der Kabine, dass die Jungs heiß waren. Also sportlich war es eine gute Woche für Türkspor. Jetzt kurz zu meiner Ehrenrettung. Ich habe natürlich sofort bewiesen in meinem ersten Podcast, dass ich komplett daneben gelegen habe. Mit den 70, ich gehe auf 70%, dass Aplerbeck die Spiel gewinnt. Aber ein bisschen zur Ehrenrettung habe ich auch in dem Podcast gesagt. Da haben wir uns über Gehälter in Dortmund unterhalten. Und dann kam so ein bisschen das Thema auf, ist das gerechtfertigt, nicht? Und ich hatte damals gesagt, ja, Gehälter sind absolut okay, aber das, was Türkspor und Bövinghausen machen oder gemacht haben in der Vergangenheit, machen so eher den Markt und den Fußball in Dortmund kaputt. Und wusste noch nichts davon, was dann am nächsten Tag passiert. Und dann hat sich das ja in dem wiedergespiegelt, was dann veröffentlicht wurde, auch von Türkspor selbst, was wir dann auch als Tipp bekommen haben, dann morgens, hört mal bei Türkspor nach, da soll es wohl nicht so gut aussehen. Timo hat den Verein direkt angerufen und dann kam ja die Meldung am Donnerstag, glaube ich.
Der Donnerstag war es, genau. Genau, die Meldung kommt uns bekannt vor. Das hatten wir vor etwas mehr als einem Jahr schon bei einem anderen damaligen Dortmunder Oberligisten. Mhm. Das war da der TuS Bövinghausen, den gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt steht auch Türkspor Dortmund am Anfang eines Insolvenzverfahrens, beziehungsweise es ist jetzt gerade das Insolvenzeröffnungsverfahren. Mhm. Es gibt einen vorläufigen Insolvenzverwalter, der jetzt in den nächsten Wochen und Monaten erstmal sich einarbeiten muss in die Strukturen, irgendwie mal gucken muss, was an Verbindlichkeiten bei Türkspor überhaupt alles offen ist, wie hoch das ausfällt, was auf der Gegenseite an Insolvenzmasse da ist, wie es so schön heißt. Und dann wird es irgendwann ein Gutachten geben. Das wird wahrscheinlich 2 Monate wahrscheinlich ungefähr dauern. So war es, glaube ich, bei Bövinghausen im vergangenen Jahr. Aber was heißt das für den Club? Also nicht unbedingt sportlich. Ich glaube, Serdar Bingöl hatte auch bei Timo im Artikel gesagt, so für uns Spieler ist das eigentlich nichts, was groß Einfluss nimmt. Das Derby gegen Aplerbeck hat es dann auch gezeigt. Die werden sich weiterhin zerreißend für diesen Club. Gibt ja auch viele, die wirklich eng verbunden sind mit dem Verein. Und ich glaube, von der Qualität her müssen wir uns jetzt nicht die ganz großen Sorgen machen, dass Türkspor Dortmund absteigen wird. Aber wie ist es so um die Zukunft des Vereins bestellt, was die nächsten Monate angeht? Du hast auch selber mit Dr. Akinkara Kontakt gehabt. Wie ist da der Stand?
Ja, erstmal war für mich verrückt. Ich bin gerade zurück hier in dieser Redaktion. Ich bin gegangen damals, glaube ich, eine meiner letzten Geschichten war die erste Geschichte zu Bövinghausen damals. Anklage wird kommen gegen Ajan Szafirowski wegen Steuerhinterziehung privat und im Verein. Damit habe ich mich so ein bisschen verabschiedet damals. Dann habt ihr das alles weitergeführt und am Ende kam ja dann Auflösung des Clubs dann raus. Jetzt bin ich wieder zurück und jetzt gibt's Türkspor und dann Antrag auf Insolvenzverfahren. Also immer was los im Dortmunder Fußball. Viele Hater sagen natürlich, ist doch klar, die beiden Vereine. Aber für den Verein bedeutet das natürlich jetzt mal richtig aufzuräumen. Ne? Man muss gucken, was ist in den vergangenen Jahren alles falsch gelaufen. Kann der Verein gesund zurückkommen? Das ist das große Ziel. Das sagt ja der aktuelle Sportchef Ömer Kaya. Dr. Akinkara sagt das auch. Er sagt, es herrscht gerade kein Chaos. Es herrscht gerade die große Chance, den Verein wieder gesund zu machen.
Genau, das wollte ich gerade sagen. In der Kommunikation ist nicht irgendwie etwas brutal Negatives, sondern es wird von allen immer als Chance angesehen, sich jetzt auf gesunde Füße stellen zu können und dann mittelfristig vielleicht einen etwas anderen Weg einschlagen zu können,
vielleicht als sogar es in der Vergangenheit. Müssen, ne? Vielleicht sogar müssen, um wieder gesund zu werden. Am Anfang war ja die Frage, von was für einer Summe sprechen wir? Der Insolvenzverwalter muss natürlich die ganzen Papiere jetzt durchschauen und dann am Ende sagen, wie hoch die Schulden wirklich sind. Dr. Akinkara, der Vorsitzende des Clubs, schätzt, dass es irgendwo zwischen 150 und 180.000 Euro dann am Ende sind. Und dafür muss dann ein Plan aufgestellt werden. Sportlich werden sie die Klasse wohl halten, aber der Verein muss sich neu aufstellen. Dr. Akinkara sagt es auch ganz unverblümt in seinen Antworten, dass es einfach in der Zukunft nicht sein kann, dass ein Verein von einer Person abhängig ist. Er sagt auch ganz deutlich, dass die Ursachen für diese hohen Schulden die Regionalligasaison ist. Dass es wohl Sponsoren gab, die nicht das bezahlt haben, was sie versprochen haben. Dass es Verträge gab, die nicht eingehalten wurden und auch noch andere Punkte. Also er sagt, das sagt er, dass vor der Regionalliga-Saison war der Verein gesund. Auch wenn man damals schon immer wieder gehört hat, für ihn vielleicht gesund, weil er nicht diesen Schuldenstand hatte. Aber auch damals gab es ja immer die Geschichten und auch die Gerüchten, dass Spielergehälter nicht bezahlt wurden oder verspätet bezahlt wurden. Zur Ehrenrettung muss man sagen, also ich glaube, es ist nicht der einzige Verein, wo Spieler mal verspätet ihr Geld bekommen. Es gibt auch andere Vereine, wo man vielleicht mal einen Monat oder zwei Monate warten muss. Bei den Vereinen sind die Summen natürlich höher. Die Spieler reden drüber, weil die das Geld ja auch brauchen. Dann kommt sowas vielleicht eher raus. Aber auf jeden Fall zurückzunehmen, was Dr. Akinkara gesagt hat. Also vor der Regionalsaison ging es dem Verein gut. Da gab es keinen Schuldenstand. Und diese Regionalliga-Saison hat ihnen einfach sehr, sehr geschadet. Und da leiden sie jetzt drunter und müssen sich deswegen neu aufstellen. Ich habe ihn aber auch damit konfrontiert, ob nicht einfach die Spielergehälter einfach viel zu hoch waren, die in den vergangenen Jahren einfach bezahlt wurden. Mhm. Weil die Summen sind ja auch irgendwie durchgesickert. Die Spieler reden untereinander und es waren vierstellige Summen für Spieler. Es war echt viel und war echt Wahnsinn. Und er sagt, es war, wie hat er es genannt, ligatypische Gehälter wurden bezahlt. Das bezweifle ich mal einfach, ob da in der Kreisliga, Bezirksliga, Landesliga und in der Westfalenliga-Zeit ligatypische Gehälter bezahlt wurden. Wenn man sieht, Spieler irgendwie aus der türkischen Zeit in Liga kamen, aus der Oberliga kamen, aus der Regionalliga kamen. Also das, vielleicht noch Bövinghausen war ähnlich in der Zeit. Ansonsten glaube ich, war das nicht ligatypisch, was da bezahlt wurde. Also es wurde schon immer sehr, sehr gut da bezahlt. Vielleicht Regionalliga war vielleicht die einzige Liga, wo es ligatypisch war. Vielleicht sogar ein bisschen drunter und deswegen ist man auch am Ende abgestiegen.
Ja,
oder man hat früher aufgehört.
Die hohe Stadionmiete in Velbert irgendwie hinzu. Ich glaube, der Dr. Akinkara hatte auch von Zuschauern geredet, wo man sich einen anderen Andrang erwartet hätte, was vielleicht auch ein Stück weit blauäugig ist, wenn man bedenkt, dass Türksburg kein echtes Heimspiel hat. Es wird ja niemand oder kaum jemand, der jetzt nicht irgendwie Türksburg-Fan ist, sagen so, heute fahre ich mal nach Velbert und gucke mir Türksburg gegen Eintracht Hohkeppel an.
Ich glaube, Bülent Kara hat damals gesagt, als sie aufgestiegen sind, die offensichtlichen vierstelligen Zuschauerdurchschnitt bei Heimspielen, wo man sich damals schon gefragt hat, okay, das ist definitiv ambitioniert, wenn man so die Zuschauerzahlen bei Türksport selbst in Dortmund sieht. Nehmen wir mal dieses Highlight-Spiel damals gegen Aplerbeck raus, wo mehrere Tausend da bei denen auf dem Platz waren. Ansonsten waren da ja auch keine 500 oder 1000 Zuschauer. Dann der Sprung nach Hagen. Es gibt dann Vereine wie Wiedenbrück oder Bocholt oder die Zweitvertretung. Da ist echt schon schwer zu glauben, dass es da vierstellig wird. Das schafft ja, glaube ich, selbst Wuppertal gar nicht in der Regionalliga einen vierstelligen Zuschauerdurchschnitt zu haben, weil das war echt arg ambitioniert. Und wenn die wirklich damit gerechnet haben, mit diesem Geld, also dann haben sie, glaube ich, echt mit viel, viel Fantasie gerechnet vor der Saison.
Ja, die Quittung gibt es jetzt so oder so mit dem Insolvenzverfahren, das dann irgendwann bald eröffnet wird. Ich glaube, mangels Masse wird es nicht abgelehnt werden.
Ja.
Dann gibt es noch den neuen Punkteabzug, über den wir kurz sprechen können. Auch da wird sich in den nächsten Wochen, glaube ich, dann auch alles endgültig klären. Ja. Wobei auf dem Papier gibt es ja wenig Möglichkeiten.
Ja, es ist einfach Fakt. Wir haben letzte Woche uns die Statuten einfach mal durchgelesen und wenn man selbst als Verein einen Antrag eröffnet auf Insolvenz, steht fest, dass man auch in der Saison, in der man ihn eröffnet oder den Antrag stellt, dass einem da die 9 Punkte abgezogen werden. Also deswegen ist das ein Fakt. Also ich glaube, bei Türksport man so ein bisschen drauf spekuliert, dass vielleicht die Insolvenzeröffnung vielleicht erst später ist, vielleicht nach der Saison, vielleicht Anfang Juli, dass man sagt, sie wurde nicht eröffnet, aber die Statuten sagen aus unserer Sicht ganz klar, dass selbst wenn man den Antrag nur stellt und wenn man ihn selbst stellt als Verein, dass die Punkte genau in der Saison auch abgezogen werden. Das heißt also, ich gehe davon zu 100% aus, dass in dieser Saison 9 Punkte abgezogen werden.
Mit Blick auf die Tabelle würde Türkspor dann aus einem recht gesicherten Mittelfeld in den Abstiegskampf rutschen. Mhm. Ich glaube auch Serdar Büngel war es, der dann aber auch sagte, für uns ist das eigentlich sogar besser, wenn es wirklich um was geht, nämlich um die Klasse zu halten und nicht um Platz 9 oder 10 am Ende. Und ich glaube, dass Türkspor Dortmund auch mit den wenigen Abgängen, die sie jetzt im Winter hatten, auch wenn da gute Spieler die Mannschaft verlassen haben, der erste Eindruck zeigt ganz klar, dass das keine Mannschaft ist, die am Ende sportlich in die Westfalenliga absteigt.
Das glaube ich auch. Also wenn die Mannschaft so zusammenbleibt und wenn sie so zusammenhält, wie sie es jetzt gegen Aplerbeck gemacht hat, dann werden sie, glaube ich, aus meiner Sicht die Klasse halten. Dann sind sie echt gut genug oder zu gut, um abzusteigen. Wir wissen nicht, was in den nächsten Wochen passiert. Wie sieht es mit den Geldern aus? Werden die weitergezahlt oder muss man verzichten? Wie reagieren manche Spieler dann? Das weiß man heute nicht. Also ich glaube, Serdar Bingöl ist einer, der so einem Verein treu ist. Der hat es ja auch gesagt, wir Alten unterstützen den Verein, wo wir nur können, damit es diesen Verein auch weiterhin gibt. Und da wird wahrscheinlich auch so ein Ömer Akman zum Beispiel dazugehören, der auch wieder eine starke Leistung gezeigt hat. Am Wochenende hat man gemerkt, dass sie direkt Verantwortung nehmen, vielleicht auch ein Gespür dafür haben, hey, ist es gerade negativ, die Berichterstattung ist negativ, wir müssen jetzt mal in so einen positiven Punkt setzen. Und so ist die Mannschaft echt auch aufgetreten und das hat die Mannschaft auch geschafft. Nichtsdestotrotz ist natürlich dieses Thema Insolvenzantrag ein großes. Das schwebt einfach jetzt über dieser Mannschaft. Da wird es auch weiter Berichterstattung zu geben, weil es die Menschen einfach auch interessiert, wie das zustande gekommen ist. Und wie sieht der Plan hinterher überhaupt aus? Ne? Was macht der Insolvenzverwalter? Wo ist die Insolvenzmasse? Wo kriegt man dieses Geld her? Deswegen wird uns das, glaube ich, noch die nächsten Wochen und auch Monaten immer wieder begleiten. Neben dem Sport, der auch sehr wichtig ist, sind das einfach Dinge, die die Leute auch einfach interessieren. Ne? Ein Verein, der so schnell hochkommt und dann jetzt die Hater sagen, haben wir doch gewusst, da irgendwann kommt es sowieso. Ich finde aber, Dr. Kahr hat da echt einen guten Satz gesagt. Er hat gesagt, ja, sollen die Hater sagen, was sie wollen. Man muss es aber auch erstmal schaffen, 6-mal aufzusteigen. Das musst du erstmal schaffen, ne? Und dann noch nebenher eine Jugendabteilung aufzubauen für den Dortmunder Norden. Das ist ja die Realität. Das ist das, was es aktuell gibt. Und da sollen die Leute auch ein bisschen Respekt zeigen, auch wenn vielleicht jetzt viele lachen oder mit dem Finger auf sie zeigen. Guck mal, haben wir euch doch immer gesagt, über den Verhältnissen gelebt. Dr. Kahr sagt, es liegt an der Regionalligasaison. Ich glaube, es lag auch schon ein bisschen Zeit vorher daran. Es wurde sehr, sehr viel bezahlt. Das war dann eine Spirale. Man musste immer mehr, je höher die Liga, umso höher die Gehälter bis zur Regionalliga. Da ist man schon selbst schuld, wo man am Ende dann rausgekommen ist.
Dann letztes kurzes Thema. Dr. Akin Kahr hatte dir gegenüber dann auch seinen Abschied, zumindest aus dem operativen Geschäft, angekündigt und das auch gar nicht in allzu ferner Zukunft.
Nee, er möchte Verantwortung abgeben. Er hat es über Jahre hinweg gemacht. Gesundheitliche Probleme sind dazugekommen. Familiäre Probleme nennt er, ohne ins Detail zu gehen, dass er diesen Verein weitergeben möchte. Nicht abgeben, weitergeben möchte. Er selbst und seine alten Weggefährten, so hat er es genannt, sind auf der Suche nach Nachfolger und versuchen den Verein wirklich an Leute zu untergeben, die es in deren Sinne weitermachen. Schwierig zu sagen, weil Dr. Kahr natürlich, ja, war schon, er ist Demokrat. Also man merkt es wirklich in seinen Antworten und so, wie man mit ihm spricht und wirklich ein demokratischer Typ. Trotzdem war er schon ein bisschen im Fußball, ein bisschen Alleinherrscher. Also er hat schon auch Spieler selbst verpflichtet, die ihm gefallen haben, wovon die Trainer nichts wussten. Die waren dann beim Training und die musste man dann auch nehmen. Ja. Das kam dann natürlich auch vor. Aber er wird zeitnah aufhören und er wird Nachfolger suchen. sagt aber auch ganz klar, er wird den Verein weiterhin finanziell unterstützen. Das heißt, er ist nicht weg, er ist weiterhin da, er möchte den Verein auch weiter finanziell unterstützen. Das hat er immer gemacht. Ich kann mich noch erinnern, da war ich noch da, da habe ich eine Beilage gemacht, da habe ich ihn einfach mal gefragt, Herr Doktor, was geben Sie denn im Jahr? Damals hat er gesagt, ja, ich habe eine Summe, 100.000, das ist abgesprochen wohl mit seiner Frau, 100.000 im Jahr gebe ich dem Verein als Spende, glaube ich sogar. Und das hat er ganz offen gesagt. Mal gucken, wie viel es dann noch in Zukunft ist.
Gibt es denn schon Kandidaten? Wir haben über Ömer Kaya vorhin schon mal kurz gesprochen, der jetzt auch nach außen hin sehr präsent ist in den letzten, in den letzten Wochen in der Kommunikation. Ist das so einer, der sich an die Spitze stellen kann bei Türkspor?
Ich persönlich kenne ihn jetzt nicht gut. Du kennst ihn wahrscheinlich besser, weil du häufiger mit ihm gesprochen hast. Also von der Außenwirkung her sieht man gerade, dass er so ein bisschen der Feuerwehrmann ist, der viel löscht, kommunikativ ist, immer zu erreichen, auch wenn die Berichterstattung jetzt nicht positiv für sie ist. Also das ist mein Gefühl. Ja. Also du sagst mir, es gab auch Wochen, da sind die nicht ans Telefon gegangen und hatten keine Lust, mit euch zu sprechen. Das weiß ich jetzt nicht. Also wirkt er nach außen hin? Klar kann man sich das vorstellen. Ich glaube, wenn er sich so ins Zeug legt, ja auch aktuell, und sich um alles kümmert, dass er auch es möchte, ne? Dass er da weiter Verantwortung im Club hat, vielleicht als Vorsitzender, vielleicht gefällt ihm auch der Posten, den er jetzt hat, aber ich glaube, kann man sich vorstellen, dass er dann nochmal eine Position nach oben aufsteigt als Vorsitzender.
Und dann gibt es noch Leute, die irgendwie zusätzlich dazukommen müssen, weil Türkspor sich ja auch ein bisschen breiter aufstellen möchte, um eben genau das zu verhindern, was irgendwie in den letzten Jahren häufig der Fall war, dass da einer sehr, sehr viel alleine schultern muss. Ja. Und das ist dann auf Dauer einfach nicht zu schaffen.
Nee, weil vor allem, das ist ja dieser Vergleich vorhin, ne, den wir schon hatten, Eichlinghofen. Ja. Organisatorisch, vom Verein her, von den Strukturen, stellen die sich jetzt gerade ganz breit auf, ohne verrückte Dinge zu machen, sportlich, um zu sagen, hey, jetzt nächste Saison müssen wir hoch und holen 8 neue. Nee, die holen erstmal 2 neue sportliche Leiter. Und bei Türkspor war es einfach Spieler, 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 nächste Klasse, nächste Klasse, nächste Klasse. Der Doc macht das schon, der Doc regelt das. Gute Trainer hatten sie dann auch mit Tyralla zum Beispiel. Ja. Hatten sie ja für den Club den perfekten Trainer, weil er einfach eine Mannschaft auch in Krisensituationen zusammenhalten konnte. Das ist einfach so etwas, neben seinen sportlichen Qualitäten, einfach auch seine menschlichen. Genau, da hatten wir gerade gesprochen, es gab Zeiten, da gab es kein Geld, aber er hat die Mannschaft zusammengehalten, ne? Ein Team rausgemacht, ist mit denen aufgestiegen bis in die Regionalliga. Also da hatten sie Glück, dass sie ihn auch dabei hatten, aber sie waren nie breit aufgestellt. Sie hatten nicht die Strukturen eines Regionalligisten. Also aktuell weiß ich nicht, ob die Strukturen eines Oberligisten haben. Wahrscheinlich nicht, da muss man sich ganz anders aufstellen und das hat, glaube ich, oberste Priorität jetzt im Club, sich breit aufzustellen und nicht immer nach neuen Spielern zu gucken, immer verrückter und in die Türkei zu gucken oder in andere Bundesländer zu gucken. Guckt, was in der Umgebung ist und baut vernünftige Strukturen auf. Das müsste so eigentlich der nächste Schritt sein.
Dann hat jetzt vorhin hoffentlich der FC Brödinghausen zugehört und jetzt zuletzt Türkspor Dortmund. Dann gibt es noch ein, zwei Tipps von uns. Wir haben noch viel Programm in dieser Woche, um einmal kurz hier zum Ende der Folge zu kommen. Wir zeigen unter anderem die Hallenstadtmeisterschaft der alten Herren am Samstag, die Ü40 und die Ü50, am Sonntag dann die Ü32 mit 20 Mannschaften, die teilnehmen. Ich glaube, da sieht man dann viele, viele bekannte Gesichter aus den letzten Jahren, aus den letzten Jahrzehnten.
Da könnt ihr euch freuen, Alex Nele kommentiert das und auch Christian Bentrup. Ich glaube, Alex Nele wird noch alle kennen bei der U40, U50.
Zu jedem Spieler
so viele Geschichten hören zu den
was erzählen können.
Deswegen schaltet ein, auch wenn ihr manche Spieler nicht kennt. Alex wird euch schon erklären, wer da spielt, was er alles geleistet hat, wo er herkam, wie viele Fallrückzieher-Tore er gemacht hat und wie sein Hund heißt.
Wahrscheinlich noch, welchen Beruf er hat und welche Schulnote im Abitur in Mathe. Dann haben wir Donnerstag Testspiel Kirchhörde gegen den Hörder SC, das wir zeigen.
Donnerstagabend, ja.
Wir zeigen die Eisadler, die in die Playoffs starten.
Auch auswärts, auch auswärts,
in Dienstlaken. Mhm. Zu Hause natürlich sowieso.
Zweimal Handball.
Handball haben wir.
Freitag Özbil gegen im Spitzenspiel. Boah, wenn ich jetzt den Gegner sage, sage ich, glaube ich, alles falsch. Gefühlt hätte ich gesagt gegen Vollmetall 2.
Das ist eine zweite Mannschaft, das habe ich auf jeden Fall auch so im Kopf. Aber
dann sage ich Vollmetall 2.
Legen wir uns fest und den TV Brechten zeigen wir auch.
Den zeigen wir am Samstagabend.
So, dann habt ihr jede Menge Empfehlungen von
uns. Die Ausgangslage für Brechten hat sich verbessert, weil eine Mannschaft sich zurückgezogen hat. Noch 2 Punkte, glaube ich, zu den beiden ersten. Also Aufstieg ist weiter möglich.
Halle.
Bei Özbel auch. Ist auch.
Auch da. Auch Özbel gerade Vierter, aber geht noch weiter nach oben. Halle in Brechten sowieso immer voll.
Ja.
Wenn ihr nicht reinkommt, könnt ihr bei uns das Spiel trotzdem gucken. Und
Aplabeck Aalen nicht zu vergessen. Samstag schon. Und die Kollegen zeigen auch, wenn ich mich richtig informiert sind, Erkenschwick gegen Türkspor.
Genau. Dann haben wir wieder beide Dortmunder Oberligisten im Livestream. Hm. Also ihr kriegt alles wie gewohnt bei uns. Und danke dir, Thomas, für die Dreiviertelstunde, die wir jetzt gequatscht haben. Und dann, glaube ich, nächste Woche werde ich nicht da sein. Ich habe eine Woche Urlaub. Aber ich glaube, da geht es dann in die große Vorschau auf die Restsaison, weil dann neben der Oberliga auch die ganzen anderen Fußballligen wieder in den Pflichtspielbetrieb zurückkehren. Und wir, glaube ich,
Timo sitzt sich dann hier. Der Plan ist, nachdem wir heute Türkspor und Wollinghausen Tipps gegeben haben, wie die Zukunft positiv läuft, wollen wir nächste Woche mal drauf gucken, wer auf- und absteigt.
Damit auch da wir auch richtig falsch liegen am Ende. Für richtig viele Dortmunder Mannschaften
noch viel.
Das bekommt ihr dann nächste Woche bei uns. Bis dahin seid ihr aber natürlich auf rn.de Dosport mit allem versorgt, was wir anbieten. Fotostrecken, Livestreams haben wir gerade schon drüber gesprochen. Vielleicht haben wir am Sonntag auch noch einen Live-Ticker bei dem ein oder anderen Fußballspiel. Unter anderem starten ja der TV Brechten, KF Schari und Osmanlispor schon mit einem Rückspiel in die Bezirksliga. Ihr bleibt versorgt, kriegt alles mit, verpasst nichts. Bis nächste Woche.
Ciao.